Herzlich willkommen bei meinem Podcast Bring dein Herzensthema in die Welt. Für alle, die Sachbücher oder Ratgeber schreiben und veröffentlichen möchten. Ja, hallo liebe Ursi, hallo liebe Heike. Schön, dass ihr jetzt zum zweiten beziehungsweise dritten Mal bei mir im Podcast seid. Einmal haben wir über das Thema zusammen Bestseller schreiben gesprochen. Ihr seid ja schon ein eingespieltes Team und habt schon einige Bücher zusammengeschrieben. Zum Beispiel Eine gute Freundin ist wie ein BH. Mittlerweile 16. Auflage. Habe ich letzte Woche erst gelesen. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu.
Danke.
Ja, ich glaube, das ist euer, oder sagt doch selbst mal, euer wievieltes gemeinsames Buch ist denn Gönn dir einen Mutausbruch?
Das fünfte, sechste, das sechste, ja, oder? Moment.
Ich glaube, das fünfte. Jungsmütter, Freundinnen, Geschwister, Großeltern und Mut.
Genau. Ja, und dann gibt es noch einen Freundinnen-Roman. Also genau, wir haben ja einmal stimmt. Einen Roman, also es ist das sechste, ja.
Ja.
Ja, ja, schön, super. Und euch ist auch die Lust am gemeinsamen Sachbücherschreiben wahrscheinlich noch lange nicht ausgegangen.
Nein, wir haben noch viele Ideen.
Sehr gut. Ja. Und warum habt ihr dieses Mal genau dieses Thema Mut bzw. Überwindung der Angst gewählt?
Wir haben festgestellt, dass wir die Themen, die so zwischenmenschliche Dinge betreffen, wie Geschwister, Großeltern, Freundinnen, dass wir das im Grunde abgehakt haben, dass da auch kein spannendes Thema mehr offen ist. Und dann haben wir nach was Neuem gesucht, was uns aber auch beide betrifft. Und naja, wir sind beide ziemliche Angsthäsinnen. Und da lag das nahe. Und natürlich haben wir nicht über Angst geschrieben, das ist ja ein bisschen abschreckendes Thema, sondern über die andere Seite der Medaille, über Mut.
Schließe ich mich direkt an, bin auch eine Angsthäsin.
Genau. Wir sind mehr, als man denkt.
Ja, ich glaube, jeder hat vor irgendetwas Angst. Geht halt immer darum, inwieweit behindert einen die Angst. Ich hätte zum Beispiel tierische Angst, unter anderem auf den Mond zu fliegen, würde ich nie machen. Auch nicht, wenn ich so eine Reise geschenkt bekommen würde. Aber es betrifft meinen Alltag ja glücklicherweise nicht.
So ist es.
Ja. Ja, warum glaubt ihr denn, dass dieses Thema für so viele Menschen gerade besonders relevant ist, abgesehen davon, dass es viele betrifft, Ursi?
Also Angst ist ja in erster Linie mal eine biologische Funktion, die also für die Evolution wichtig war, einfach um das Lebewesen davor zu schützen. Tiere haben ja auch Angst und durchleben Angstreaktionen, die sie dann schützen. Und so ist es natürlich beim Menschen auch und deshalb betrifft es auch jeden. Die Frage ist halt dann wirklich nur, wie groß ist der Stellenwert im Alltag, so wie du es schon angesprochen hast, wie sehr schränkt das ein? Und unterschiedlich ausgeprägt ist es natürlich auch. Schon einmal bei Männern und Frauen und dann aber natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich.
Das sind auf jeden Fall jetzt schon mal einige spannende Aspekte gewesen. Möchtest du die noch ergänzen, Heike?
Ja, ich glaube einfach, dass Angst sein muss. Also jeder Mensch hat Angst und auch Menschen, die anscheinend angstfrei sind, weil sie ganz waghalsige Dinge tun, haben ja auch Angst. Wahrscheinlich denkt man das gar nicht, aber die haben vielleicht Angst davor, unbedeutend zu sein, ein mittelmäßiges, langweiliges Leben zu führen. Ja? Kann ja auch eine Angst sein und stürzen sich deswegen von Hochhäusern oder solche Dinge.
Ja.
Also es ist auf jeden Fall etwas, was jeder Mensch hat, aus biologischen Gründen, wie Ursi schon gesagt hat. Und sonst gäbe es ja auch gar keinen Mut.
Das stimmt. Und Angst kann ja auch manchmal hilfreich sein und uns vor tatsächlichen Gefahren schützen. Sie ist ja nicht völlig aus dem Kopf oder aus der Luft gegriffen. Also es
Eben,
gibt ja wirklich Situationen, da rettet einen die Angst vielleicht sogar. Oder was ihr ja in eurem Buch auch sehr schön beschreibt, Vorbereitung ist die halbe Miete. Wenn ich mich mit Statistiken auseinandersetze, mich auf Situationen vorbereite, Notfallplan habe, dann schwindet die Angst. Gleichzeitig hat die Angst natürlich erst dafür gesorgt, dass ich mich überhaupt vorbereite. Also von insofern macht sie auch aus Vernunftgründen einen gewissen Sinn.
Ja, so ist es.
Ja, aber nichtsdestotrotz, also auch wenn wir uns mit der Angst auf gewisse Art anfreunden sollen, sie anschauen sollen, um letztendlich ja, sie zu überwinden oder mit ihr durchs Leben zu gehen, vielleicht als gute Freundin und nicht als jemand, der einem ständig im Weg steht. Die Angst hat ja für uns alle auch einen hohen Preis. Mögt ihr vielleicht mal aus Beispielen etwas erzählen, wo Menschen zu viel Angst haben und deswegen dann ihr eigenes Leben, ihre eigenen Träume blockieren? Also wo ist es zu teuer, in der Komfortzone stecken zu bleiben?
Also ich denke, das ist wirklich eine Balance zwischen richtiger Amount von Angst, zu wenig oder zu viel. Also zu wenig führt dann zur Waghalsigkeit, wie Heike das schon ausgeführt hat, und zu viel geht dann tatsächlich schon in Richtung Krankheit. Also Angststörungen sind sehr, sehr weit verbreitet, gerade in unserer Generation. Da will ich jetzt gar nicht tiefer einsteigen, warum das so ist, weil das geht an der Frage vorbei. Aber ich denke, der Preis wird dann zu hoch, wenn die Angst einen wirklich davor hindert, den Alltag normal und glücklich zu leben. Und dann heißt es natürlich, was zu tun. Und da legen wir aber auch Wert darauf, das ist nicht das Thema unseres Buches. Weil dann, wenn der Preis zu hoch wird, dann müssen Fachleute dran. Wir sind keine Psychologinnen, sondern wir haben da unterhaltende Geschichten zusammengetragen, und es ist ganz, ganz wichtig zu sagen, unser Buch unterhält, informiert, aber es ist natürlich jetzt nicht für Leute gedacht, die also wirklich diesen sehr, 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 sehr hohen Preis mit ihrer Angst bezahlen, sondern die sollen eben schauen, dass sie eine gute Therapie kriegen. Aber man kann da Mut machen, da kann man sehr, sehr viel regeln und besser machen. Also auf jeden Fall nur Mut und ran an den Speck und da was ändern.
Genau. Und es gibt ja unterschiedliche Grade von Einschränkungen, ja. Also angenommen, jemand hat Angst vorm Fliegen, ja, dann macht man eben keine Reisen, die Flüge erfordern. Aber angenommen, man hat Angst, das Haus zu verlassen, dann ist der Alltag ja wirklich sehr eingeschränkt. Die sozialen Kontakte sind sehr eingeschränkt. Viele haben Angst, Auto zu fahren oder Autobahn zu fahren. Ein kleines Beispiel von mir. Ich habe zwar keine Angst, Autobahn zu fahren, aber ich habe Angst, unter dem Wasser durchzufahren, also wenn ein Tunnel unter dem Wasser durchführt. Und wir hatten einmal eine Urlaubsreise, da wäre die direkte Strecke so gewesen, 8 Kilometer durch einen Tunnel unter dem Meer hindurch. Und da ich gefahren bin, habe ich das keinem gesagt, dass das der direkte Weg gewesen wäre. Und bin 200 Kilometer Umweg gefahren.
Okay.
Also das hat ein bisschen eingeschränkt, wir wären ja viel früher da gewesen, aber jetzt auch nicht so schlimm, ja. Also das ist so noch auf der Grenze, wo man sagt, meine Güte, das hättest du überwinden können, aber auf der Autobahn im Tunnel eine Panikattacke zu bekommen, wäre auch nicht sehr gut gewesen, sage ich mal.
Ja, das finde ich auch einen schönen Gedanken, da die eigenen Ängste auch realistisch einzuschätzen und zu sagen, ist es mir das jetzt wert? Also ich muss gestehen, ich habe so eine Autobahnangst entwickelt und fahre immer nur noch über Landstraße, obwohl das letztendlich ja eigentlich deutlich komplizierter ist als diese Autobahn, die so ganz klar geregelt ist, ohne
Auch gefährlicher
Gegenverkehr.
eigentlich.
Genau, auch gefährlicher. Und ich merke so, ja gut, ich wohne jetzt hier in der Stadt, bin super angebunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich kann mir das auch mal schön reden. So, es ist auch viel umweltfreundlicher, wenn ich mit der Bahn fahre. Stimmt ja letztendlich auch. Aber ja, an welchem Punkt leide ich da wirklich drunter? Gibt es Leute, die ich vielleicht nur noch mit großen Umwegen besuchen kann? Ab wann ändere ich wirklich was? Und wann bin ich bereit? Wann habe ich den Kopf dafür? Also gerade wenn man sehr gestresst ist, also mir geht es so, dann habe ich keine Lust, noch ein Fass aufzumachen und mich um dieses Thema zu kümmern. Andererseits sehe ich jetzt dauernd andere, die ähnliche Probleme haben oder die jahrelang gar nicht mehr Auto gefahren sind und jetzt auf einmal ganz stolz erzählen, ja, ich fahre wieder und zwar jede Strecke und ganz egal, ob ich die Gegend kenne oder nicht. Und das macht mir total Mut, dass ich das irgendwann dann auch wieder machen werde und vielleicht auch kleine Schritte gehe. Also da finde ich euer Buch auch unheimlich toll, dass ihr so Mutmachbeispiele habt. Also es geht auch nicht darum, dass ich jetzt heute Formel-1-Fahrerin werde, sondern vielleicht in 2 Jahren eine längere Autobahnstrecke ohne Stress fahre zum Beispiel. Also es kann ja auch in kleinen Schritten gehen. Das zeigt ihr ja auch sehr schön. Genau, Ursi. Du hast da auch noch was in dem Buch beschrieben, genau.
Ja, also ich wollte
Ja.
jetzt dazu noch sagen, dass es eben das ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie irrational Ängste ganz oft ja auch sind, ne? Also du sagst, du fährst lieber Landstraße als Autobahn. Heike sagt ganz richtig, wenn man sich die Statistiken anschaut, wird man wahrscheinlich draufkommen, dass auf der Landstraße mehr Unfälle, mehr tödliche Unfälle passieren, weil man ja auch sehr, sehr schnell dort ist, aber sind die örtlichen Gegebenheiten mit zweite Spur, Pannenstreifen, Trennung des Gegenverkehrs vom eigenen, von der eigenen Fahrbahn und so weiter. Das ist ja dort nicht gegeben. Und so ist es ganz oft bei Ängsten, dass sie irgendwann ins Irrationale abdriften. Und weil es vorher darum ging, den Preis so abzuschätzen. Ich glaube, immer dann, wenn es sehr irrational wird, ist der Preis schon relativ hoch, weil man dann ja Dinge tut, die eigentlich gegen die Logik gehen.
Ja.
Das ist bei meiner Hundeangst zum Beispiel so. Ich wurde nie gebissen. Ich kann eigentlich überhaupt nicht sagen. Ich weiß, dass die Gefahr sehr, sehr gering ist, dass mein Hund wirklich was Böses antut. Und trotzdem bin ich aber eher bereit, den Preis zu zahlen, irgendwo nicht allein im Wald zu gehen oder auf der Straßenseite zu bleiben, wo mir ein großer Hund entgegenläuft, als dass ich sage, es ist ja auch immer mit einer sehr großen Arbeit verbunden, gegen so eine Angst anzukämpfen, als dass ich sage, ich würde jetzt da wirklich eine Therapie machen. So wie du sagst, im Augenblick begibst du dich nicht auf diese Baustelle, Autofahren auf der Autobahn, sondern du verschiebst es auf später. Und so ist es eigentlich bei mir bei der Hundeangst auch immer gewesen, dass es schränkt mich nicht so ein. Und es ist mir aber irgendwie ein zu großer Aufwand, da jetzt dagegen anzukämpfen. Da gibt es andere Ängste, wo ich das viel lohnender finde.
Ja, da hast du total recht, ja.
Bei mir war es so mit der Flugangst. Also ich bin in meiner Jugend zwei, dreimal geflogen, hatte eigentlich auch keine Angst. Und danach habe ich eine Flugangst entwickelt. Also die Vorstellung, wieder in ein Flugzeug steigen zu müssen. Bei mir ist das oft so bei Dingen, wo ich keine Kontrolle habe. Wahrscheinlich hätte ich keine Angst, wenn ich Pilotin wäre, ne? Aber da drin ausgeliefert zu sein, fand ich immer ganz schlimm. Und das hat sich so gesteigert mit jedem Jahr, in dem ich nicht geflogen bin. Ist die
Ja.
Vorstellung, das jemals wieder zu tun, also absurd geworden, ne? Absurd groß. Und dann hat mich eine Freundin gefragt und gesagt, ja, Bekannte von ihr haben eine Wohnung in Stockholm, da könnte sie gratis rein und die Stadt besuchen und ob ich nicht mit wollte. Und dann habe ich spontan ja gesagt und am selben Tag noch den Flug gebucht, weil ich so
Cool.
unbedingt dahin wollte. Und danach, als ich es gebucht hatte, mir erst Gedanken gemacht, hoch, eigentlich hast du ja Angst davor. Und das Lustige war, dass auf dem Hinflug gab es ein Riesentheater, weil jemand durch die Sicherheitssperre gerannt ist und dann wurden die Flüge gestoppt und stundenlang passierte gar nichts, großes Chaos, sodass wir froh waren, letztendlich doch überhaupt fliegen zu können. Und auf dem Rückflug gab es Turbulenzen und ich saß neben einer Frau, die mir vorher schon erzählt hatte, sie ist Psychologin und gibt Anti-Flugangst-Seminare. Ihr könnt mal raten, wer dann bei den Turbulenzen wen getröstet hat, nämlich ich, diese
Oh,
Psychologin. Also,
krass.
ach, das sind doch nur Luftlöcher, da passiert doch nichts. Und ich
Ja.
glaube, das ist auch ganz oft so, Ursi, ich glaube, du hast auch Beispiele im Buch daraus, wenn man für jemand anderes stark sein muss, zum Beispiel für ein Kind, ja, dann überwindet man eigene Ängste, obwohl man sie allein gehabt hätte.
Ja,
Das
das ist
stimmt,
ein
ja.
spannender Gedanke. Das genau, das habe ich auch gelesen, kann ich auch so bestätigen. In dem Moment, wo es so um die eigenen Kinder geht, vergisst man ganz viel. Und ja, hat da eben stehen die eigenen Ängste wirklich nicht mehr im Vordergrund. Aber das, was du gerade erzählt hast von der Flugangst, mir ging es nämlich ähnlich, dass ich auch 20 Jahre in meiner Jugend zweimal geflogen und Kindheit nie und dann wirklich über 20 Jahre nicht geflogen bin. Und ich dachte auch, ich habe eine Riesenflugangst. Also die wurde immer schlimmer, je weniger ich geflogen bin, obwohl ich auch keine schlimmen Erlebnisse in diese Richtung erfahren hatte. Und es hat mich wirklich ganz, ganz lange abgehalten davon. Aber ich habe mir das natürlich auch immer, ja, das heißt, es geht jetzt nicht um schön geredet. Es ist ja gut, wenn man möglichst wenig fliegt und das wirklich nur im Notfall macht, oder das heißt Notfall, aber in Ausnahmefällen macht. Und ich hatte jetzt das erste Mal so einen ganz langen Flug, fast 12 Stunden vor mir. Und ich dachte, okay, das wird schrecklich, 12 Stunden eingesperrt sein, und habe dann tatsächlich von Stefanie Stahl was zum Thema Flugangst gehört. Und sie hatte so ganz tolle, banale Tipps wie vorher gut essen und gut ausgeschlafen sein und nicht so viel Kaffee trinken. Und das hat mich auch daran erinnert, also am Ende war das dann alles super entspannt und ich brauchte auch wieder irgendeine Anti-Flugangst-Meditation, sondern habe mich da einfach reingesetzt und fertig. Also die Angst vor der Angst, was sie auch erzählte, war im Endeffekt schlimmer als die Angst, die nämlich dann gar nicht vorhanden war. Aber dass wir umso ängstlicher sind, je gestresster und je weniger so unsere Bedürfnisse erfüllt sind. Also wenn wir müde, hungrig, gestresst sind, dann hat die Angst auch mehr Chance, Raum einzunehmen. Habt ihr da auch Erfahrungen zu verarbeitet in dem Buch?
Wir haben versucht, ganz viele Beispiele, Strategien zusammenzutragen, wie man eben dann die Angst überwinden kann. Und eins davon ist die traditionelle chinesische Medizin. Und das musst du jetzt denken, wie du dein Beispiel mit dem Gutessen, gut schlafen vor dem Flug erwähnt hast. Und in der traditionellen chinesischen Medizin ist nämlich die Angstbewältigung eine andere, wie bei uns im westlichen Verständnis, wo man ja eher versuchen würde, psychologisch diese Angst zu bearbeiten. Warum hast du Angst vor Flugängsten? Statistiken anschauen und so weiter. Und in der chinesischen oder in der fernöstlichen Herangehensweise sagt man, diesen Berg der Angst lässt man einfach stehen. Und man beschäftigt sich also mit dem Körper des Patienten, der Patientin und versucht, den so sehr zu stärken, dass er dann diese Angst gut aushalten kann. Und das ist ja genau das, ne? Vor einem Flug gut essen, gut schlafen, schauen, dass es einfach einem körperlich gut geht und dann kann man das eher schaffen, über den Berg drüber zu klettern. Und das finde ich einen super schönen Ansatz. Nicht immer zu versuchen, an das Problem ranzugehen, sondern einfach sich selber stärken. Das ist eine super Strategie, denke ich.
Es ist ja auch gar nicht unbedingt ein Problem, das dahinter steht, ne? Viele Ängste sind ja irrational, beziehungsweise haben gar nicht unbedingt mit Erlebnissen, wie bei dir die Hundeangst, Ursi. Du wurdest nie gebissen, also im Grunde gibt es da auch nichts zu verarbeiten, ja?
So ist
Und
es,
es
ja.
kommt auch immer darauf an, wie man, wenn es Erlebnisse gibt, wie man die bewertet für sich. Ich habe da neulich eine sehr spannende Geschichte gelesen. Ich weiß gar nicht, ob wir sie im Buch verwendet haben oder aufgegriffen haben. Ein Paar hat gemeinsam einen beinahe Flugzeugabsturz erlebt. Also es war sehr, sehr gefährlich und das Flugzeug wäre wirklich fast abgestürzt, aber es ist nicht abgestürzt. Und die Frau sagte danach, ich werde nie wieder fliegen nach dieser Erfahrung. Und der Mann sagt, es war so gefährlich und trotzdem ist uns nichts passiert. Fliegen muss super sicher sein. Na, sie haben dasselbe
Ja.
erlebt, aber ganz unterschiedlich für sich bewertet. Und deswegen hat auch gar nichts unbedingt mit Erlebnissen von früher zu tun, sondern mit dem eigenen Kopf.
Das ist ja auch genau das Spannende am Zusammenschreiben, dass Heike und ich da ja auch, obwohl wir da ja relativ ähnlich ticken, beide Angsthäsinnen sind, aber wir haben da trotzdem ganz unterschiedliche Herangehensweisen und das macht es ja dann auch so spannend, weil wir aus unterschiedlichen Blickwinkeln dann erzählen, vielleicht andere Geschichten als erzählenswert finden und so weiter, ne? Also für uns funktionieren ja sicher auch unterschiedliche Dinge, um dann Mut aufzubringen. Und ja, also ich denke, dass das ist eine gute Ergänzung, als würde man das jetzt allein schreiben und da praktisch mit Tunnelblick drauf schauen.
Ja, definitiv. Zumal, wie ihr auch selbst gesagt habt, ihr seid AutorInnen und keine Psychologin. Und ich finde das gerade schön in eurem Buch, dass ihr von euch erzählt, dass ihr von anderen Menschen erzählt und dass das so auf Augenhöhe ist. Also ich fühle mich dann überhaupt nicht mehr alleine, wenn ich sehe, ah, andere haben auch Angst. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir einfach über unsere Ängste auch reden. Jetzt nicht inflationär, aber dass wir einfach zugeben, zumindest vor Freundinnen oder engen Bezugspersonen, oder vielleicht auch Leuten, die vielleicht von ähnlichen Problemen, betroffen sind, dass wir einfach über unsere Ängste sprechen und die damit auch schon entkräften, entschärfen. Also mir ging, ja, ich weiß nicht, wie es euch ging als Autorin. Also mir ging es so, dass ich vor den ersten Lesungen so eine Angst hatte. Also wirklich, da wäre ich lieber ins Flugzeug gestiegen. Und das dann aber trotzdem zu tun. Ich habe mich dann vorbereitet mit einem Lesetraining und nach 3 Malen habe ich gemerkt, okay, ich überlebe es und es macht sogar Spaß am Ende. Und dass wir gar nicht versuchen, die Angst, wie du auch gerade meintest, Ursi, diesen Berg abzutragen, weil die Zeit haben wir in der Regel nicht und die Kraft auch nicht, sondern dass wir einfach drüber gehen. Also natürlich, klar, wir sollten unsere Grenzen wahren, aber die Dinge trotzdem tun, obwohl wir Angst haben.
Also bei meiner ersten Lesung ging es mir ein bisschen so wie dir, obwohl ich im Grunde fast nie nervös bin. Also Lampenfieber und sowas habe ich seltsamerweise nicht, keine Ahnung warum. Aber ich mache sowas Neues, Wichtiges auch nie unvorbereitet. Also ich habe auch tatsächlich Lesetraining gemacht. Und was aber auch ein guter Tipp ist, bei allem, was mit Lampenfieber zu tun hat, wenn man vor Menschen spricht oder so, einfach zu sagen, Leute, ich bin gerade wahnsinnig aufgeregt. Ne? Und
Ja.
vielleicht sogar humorvoll das sagen und schon ist das Eis gebrochen und dann wird einem auch ein Versprecher oder sowas gar nicht negativ ausgelegt, sondern das ist dann sogar liebenswert.
Ja, stimmt. Stimmt, da hast du absolut recht. Also so geht es mir auch bei eurem Beispiel Vorsorgeuntersuchung. Ich sage das jetzt jedes Mal meiner Ärztin so, ich bin aufgeregt. So, ich habe vorher einen hohen Blutdruck, nachher nicht mehr. Und so, und hasse solche Untersuchungen auch, aber ja, der Preis, das nicht zu machen, könnte am Ende höher sein, als einfach durch diese Angst durchzugehen. Und ja, einfach zu dieser Angst zu stehen, ist oft der beste Weg, solange sie uns nicht daran hindert, jetzt irgendwas zu tun.
Ja, also das Thema Vorsorgeuntersuchung ist ja deshalb so spannend, weil ja wir alle in den Köpfen haben, dass eher Männer das mutigere Geschlecht sind. Und gerade das mit der Vorsorgeuntersuchung, das haben wir auch im Buch drin, die Statistik, dass Frauen ja viel, viel mehr zu Vorsorgeuntersuchungen gehen als Männer. Alle haben Angst davor. Also ich glaube, da hat jeder so seine Themen mit Spritzen, Blutabnehmen, was könnte für eine Diagnose kommen und so weiter. Aber Frauen überwinden ihre Angst da viel, viel mehr, sind also bedeutend mutiger, was Arztbesuche angeht. Also, wer ist das mutige Geschlecht?
Ja, in diesem Punkt auf jeden Fall Frauen. Und würdet ihr denn ansonsten, also es gab so Andeutungen, sagen, dass es noch mehr Unterschiede zwischen den Geschlechtern gibt? Und ist das eurer Meinung nach eher auf die Sozialisierung zurückzuführen oder in irgendeiner Form biologisch, genetisch? Ich meine, dieses Fass müssen wir jetzt auch nicht bis zum Ende aufmachen, aber ich glaube auch vielleicht noch kurzer Schwenker. Viele Ängste sind wahrscheinlich auch einfach familiär vererbt oder vorbereitet oder auf fruchtbaren Boden gefallen. Genau, Ursi, erzähl gerne mal, was du dazu.
Ja, also ich denke, das ist beides, sowohl gesellschaftlich als auch biologisch. Biologisch, weil einfach Testosteron als Hormon bewirkt, dass man waghalsiger ist. Also das ist jetzt keine Erfindung von mir, sondern da gibt es unzählige Studien und biologische wissenschaftliche Aufarbeitung davon, Aufbereitung davon, dass Männer eben waghalsiger sind. Es gibt ja gerade diese Nervenkitzel, Mutproben und so weiter viel, viel öfter bei jungen Männern, weil einfach da das Testosteron so durchschlägt. Auf der anderen Seite aber natürlich gesellschaftlich, weil wir alle kennen, dass Mädchen werden dazu angehalten, vorsichtig zu sein, geh nicht raus, das und das könnte passieren und bleib lieber auf der sicheren Seite. Und junge Männer werden sicher nach wie vor, auch wenn sich schon gebessert hat, gibt es dieses Ungleichgewicht, dass junge Männer eben dazu ermutigt werden, in die Welt mutig hinauszugehen, was zu wagen, Risiko einzugehen und einfach ja, ihren Weg zu gehen, ohne dauernd sich zu überlegen, was könnte alles passieren. Also Biologie und Gesellschaft reichen einander da die Hand, würde ich sagen.
Ja, das könnte aber auch wieder eine Aufforderung an uns Frauen zu sein, sein, wirklich auch mal weniger zu gucken, was sagen die anderen, sondern die eigenen Pläne und ja, Wagnisse dann auch natürlich immer mit Rücksicht auf die eigene Gesundheit, aber natürlich auch auf, also ich denke mal so, als Mütter würden wir sowieso jetzt nicht mit unseren Kindern gemeinsam zum Mond fliegen. Und die gefährden, nur damit wir jetzt ein Abenteuer erleben. Also ich denke, da sind wir eher zu vorsichtig als zu zurückhaltend. Aber grundsätzlich, glaube ich, dürfen wir uns da alle mehr trauen und mehr auch zugestehen. Auch die Angst vor dem Scheitern vielleicht ja, überwinden. Also Dinge dürfen ja auch schief gehen oder wir dürfen ja auch scheitern. Es muss ja nicht alles klappen. Also vielleicht fahren wir mit dem Auto und bauen einen Unfall. Kann passieren. So. Ich habe schon mal begleitetes Fahren gemacht bei einem unserer Kinder und wir hatten einen Frontalcrash mit Airbags, die losgehen auf beiden
Oh
Seiten.
nein.
Und wir haben es überlebt. Es war, also beide Seiten hatten nur blaue Flecken. Das war für mich sogar fast ein bisschen heilsam, weil ich gemerkt habe, okay, es passiert nicht gleich eine Riesenkatastrophe. Und manchmal passieren Katastrophen, ohne dass wir Angst hatten, ohne dass wir
Ja.
irgendwie unvorsichtig waren. Wir haben es schlicht und einfach auch nicht hundertprozentig in der Hand. Ja.
Aber wenn wir davon sprechen, dass gerade Frauen mutiger werden sollten, dann ist das nicht unbedingt auf diese klassischen Ängste bezogen, Autobahnfahren und so weiter, sondern für sich einzustehen, auch Nein zu sagen, aufzutrumpfen, nicht zu ducken oder
Ja.
sich unterzuordnen, all diese Themen.
Ja.
Und das hat auch noch viel mit Erziehung zu tun, mit Frauenbild, Männerbild, gesellschaftlichen Erwartungen und so weiter.
Da gebe ich dir absolut recht. Und interessanterweise ist es ja auch gerade so, dass jetzt zum Beispiel in den Wechseljahren, also rund um die 50, das hormonelle Verhältnis sich ja auch ändert und Testosteron zum Beispiel mehr wird. Also vielleicht gibt es da ja sogar noch mal eine Riesenchance für ganz viele, noch mal ihr Leben komplett umzukrempeln und krasse Sachen zu wagen. Also ich hoffe, dass wir dazu nicht die Erlaubnis von irgendwelchen Hormonen brauchen, sondern dass wir einfach das, was wir machen wollen, einfach auch machen, unsere Träume leben. Aber das finde ich trotzdem einen sehr interessanten Gedanken, dass, ja, dass es eben vielleicht auch sogar noch biologisch Zeiten gibt, die uns sogar noch unterstützen, endlich mal mutiger zu sein.
Und natürlich die Lebenserfahrung, ne? Also
Ja.
je öfter man was gewagt hat und es hat funktioniert, oder je öfter man sich überwunden hat, desto eher traut man es sich auch wieder, ne? Mit jedem kleinen Schritt, mutigen Schritt, wird man insgesamt mutiger.
Ja. Total. Ich habe mal diesen Begriff Mutmuskel gelesen. Das fand ich ganz schön. Da denke ich auch oft dran. Je öfter wir was machen, desto mutiger werden wir am Ende. Und ja, also wir kennen uns ja gerade mit dem Bereich Schreiben, aber eben auch in der Öffentlichkeit mit unseren Worten stehen aus. Und ich habe das schon öfter erlebt, dass Leute mir erzählt haben, ja, sie würden so gerne ein Buch schreiben, aber sie haben Angst, dann auf der Titelseite vom Express zu stehen. Wäre schön, sag ich mal. Oder dass Leute ihre Sachen schlecht rezensieren oder sie in der Öffentlichkeit zerreißen. Also es gibt wirklich so viele Menschen, die sich davon abhalten lassen, ihr Buch zu schreiben, weil sie schon die nächsten 100 Schritte vorwegnehmen, die vielleicht nie eintreten werden. Selbst wenn wir ein erfolgreiches Buch schreiben, heißt es nicht unbedingt, dass überhaupt irgendjemand das zerreißt. Weiß man vorher nicht und kann aber auch passieren. Passiert ja auch leider oft genug, aber das finde ich so schade, dass viele Menschen sich von Erfahrung anderer Menschen, von den eigenen Träumen dann abhalten lassen. Habt ihr da Sorge oder Angst oder ist euch das mittlerweile egal, was andere sagen?
Also mittlerweile auf jeden Fall, aber bei den ersten Publikationen, also ich weiß, welches Gefühl du meinst, das war mir da durchaus nicht fremd. Und ja, aber das ist so wie dieser Mutmuskel, es wird dann so zum Alltag, dass das einfach so ist, dass man eine schlechte Rezension bekommt, dass irgendwem etwas nicht gefällt, dass irgendjemand sogar vielleicht was Verletzendes sagt über nicht nur über die Arbeit, sondern über einen selbst als Person. Und man gewöhnt sich daran, wie man sich halt an alles gewöhnen kann. Und dann hat man auch den Eindruck, man bräuchte keinen Mut mehr dazu. So ist es halt.
Ja.
Angst, nur wenn Angst da ist, braucht man Mut. Obwohl man ja das
Ja.
Gleiche macht.
Sehr gut. Das ist wirklich ja, fast schon ein perfekter Schlusssatz, aber das stimmt. Das ist wirklich so. Man gewöhnt sich tatsächlich dran. Das ist ja wie bei einem Kind, das die ersten Schritte geht. 10-mal fällt es hin und spätestens nach ein paar Wochen denkt es überhaupt nicht mehr danach daran, ob man jetzt einen Fuß vor den anderen setzen sollte. Also einfach machen ist immer ein guter Tipp, auf jeden Fall. Ja.
Und mein
Genau.
Tipp ist auch, sich zu überlegen, was das Schlimmste ist, was passieren kann.
Ja.
Also das habe ich zum Beispiel gemacht, als ich mein erstes Interview hatte. Und das war also nicht im Radio und nicht aufgezeichnet, sondern Fernsehen und live. Also
Oh,
das
ja.
Schlimmste klar ich, ne?
Ja.
Danach hat mich ja gar nichts mehr geschockt. Also das war eigentlich auch ganz gut, dass es gleich so war. Und da dachte ich schon, was ist denn, wenn ich da jetzt irgendwie was Blödes sage oder stolpere und hinfalle oder irgendwas oder ich rülpse oder irgendwas Blödes passiert, dann sagte mein Sohn, dann gehst du viral. Ist doch die beste Werbung.
Stimmt.
Dann dachte
Stimmt,
ich,
da hat er
stimmt.
recht.
Ja, aber ich werde auch nicht dafür verhaftet und also es passiert ja nichts, außer dass ich mich vielleicht blamiere. Wenn man
Ja.
damit klarkommt, dass man sich vielleicht blamiert, ja.
Ja.
Und eigentlich ist das ja nichts Schlimmes. Die Leute lachen vielleicht mal einen Tag drüber und dann ist fertig, ne? Dann hat sich's
Ja.
abgehakt. Wenn man das aushält, dann hält man ganz viel aus.
Ja, das stimmt.
Vor
Das
allem
ist
ist es
echt.
ja so, dass jeder dazu tendiert zu denken, dass die anderen den ganzen Tag damit beschäftigt sind, über einen nachzudenken.
Ja, und das
Aber
tut ja keiner.
jeder ist, keiner tut's. Jeder denkt nur über sich selbst nach, ne? Die ganze
Ja.
Zeit. Oder über den engsten Umkreis. Und deshalb ist das dann, selbst im schlimmsten Fall, wenn man sich auf die Knochen blamiert, ist das trotzdem schnell Schnee von gestern. Also, es ist nichts, was einen da umbringen würde. Da hat Heike absolut recht.
Ja, das stimmt. Also es gibt wirklich wenig, wovor wir wirklich Angst haben müssen.
Ja.
Und manchmal ist es ja so, dass ich, dass vielleicht unsere Konzentration dann wirklich so auf diesen banalen Dingen liegt, wie eben, dass ich mich blamiere, dass ich einen Unfall baue. Also das ist jetzt nicht banal, aber und die wirklichen Gefahren, die großen Katastrophen in der Welt, die können wir erstens nur sehr eingeschränkt beeinflussen, aber über die müssten wir uns ja Klimawandel etc. viel mehr Sorgen machen. Und das machen wir ja komischerweise nicht. Ist vielleicht auch eine Art von Selbstschutz oder ja, Bequemlichkeit. Ich weiß es nicht, aber ich habe immer so das Gefühl, dass unsere Ängste sehr wenig damit zu tun haben, was wirklich gerade besonders relevant ist und was wirklich gefährlich ist.
So ist es, ja. Und genauso falsch, wie wir Ängste beurteilen, beurteilen wir übrigens auch Mut. Also es gibt diesen Begriff der Courage Blindness, also die Blindheit gegenüber dem eigenen Mut. Und das ist tatsächlich der Satz, den Leute, die gerade irgendwas Tolles vollbracht haben, wie ein Kind aus reißenden Fluten gerettet oder also wirklich mutig waren. Und sie werden
Ja.
dann interviewt, sagen alle, das war ja nichts, das hätte ja jeder gemacht. Also vielleicht ist auch ein guter Anfang, sich den eigenen Mut im Alltag bewusst zu machen, wie viele kleine Mutschritte man eigentlich jeden Tag geht. Und das stärkt ja dann auch, wenn man sieht, wie stark
Ja.
man eigentlich ist.
Ja, definitiv. Also ich glaube, wir haben ja alle schon ganz viele tolle Dinge geschafft, die wir für selbstverständlich halten. Und ja, also ich würde sagen, das ist das, was ich auch hier meinen Hörerinnen und Hörern gern mitgeben würde. Also bewertet die Ängste nicht über, stärkt euren Mut, trainiert den Mutmuskel und lest natürlich gerne Ursis und Heikes Buch. Ich werde es auf jeden Fall verlinken. Also ich fand es wirklich sehr, sehr schön und ich hatte halt vorher so eine Situation, wo ich eben auch sehr mutig sein musste und da hat so euer Buch auch noch mal so ein bisschen Ausschlag gegeben. Ach komm, du machst jetzt mal was Mutiges und so. Und
Sehr
was
gut.
für mich jetzt mutig war, so für andere dann vielleicht nicht. Und es war einfach eine super Entscheidung, das zu tun und alle Ängste mal außen vor zu lassen. Und ja, wenn ihr da andere Leserinnen und Leser mit motivieren könnt, ist das auf jeden Fall eine schöne Sache.
Ja, das würde ich
Wunderbar. freuen.
Vielen Dank.
Ja, danke, liebe
Ja.
Daniel.
Ja, dann euch auch vielen Dank. Es waren ja jetzt sehr viele sehr gute Tipps schon dabei und für mehr schaut in das Buch und ja, ich freue mich einfach dann auf unser nächstes Gespräch und wünsche euch alles Gute und bin schon sehr, sehr gespannt, welches Buch als nächstes von euch erscheinen wird. Könnt ihr dann gerne auch demnächst verraten. Dann alles Gute euch und allen, die zuhören, ganz viel Mut für ihre Pläne und Träume. Bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Alle Links findest du in den Shownotes und ich freue mich, wenn du meinen Kanal abonnierst. Alles Gute für dich und deine Buchidee. Bis zum nächsten Mal, deine Daniela Nagel.